NDR Info. Themen des Tages.
Die Union und die SPD haben am Wochenende ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Das ist ein Thema des Tages heute. Wir schauen aber auch nach Südostasien, wo nach dem Erdbeben in Thailand und Myanmar die Aufräumarbeiten im vollen Gange sind. Und in die Türkei, wo am Wochenende Hunderttausende gegen die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters und gegen die Politik von Präsident Erdogan demonstriert haben. Ich bin Jan Oppel. Schön, dass Sie an diesem Sonntag dabei sind. Ja, in der vergangenen Woche wurde ja viel über das berichtet, was noch nicht geeint ist zwischen SPD und der Union, die in Berlin weiter daran arbeiten, wie sie in einer neuen großen Koalition zusammenkommen. Von eckigen Klammern war da oft die Rede. Da hatten die Arbeitsgruppen all das reingeschrieben, bei dem es noch Klärungsbedarf gibt zwischen den Parteien. Am Wochenende haben sich nun die Führungen von Union und SPD über diese Papiere der Arbeitsgruppen gebeugt. Frage an Markus Sambale aus unserem Hauptstadtstudio. Was hören Sie? Ist man da einen Schritt vorangekommen?
Ja, also dieses Wort, wir sind vorangekommen, das habe ich tatsächlich gehört. Das hat Alexander Dobrindt von der CSU gestern gesagt, nachdem man sich 5 Stunden lang getroffen hatte in der SPD-Zentrale. Nur wie groß dieser Schritt ist oder wie viele Schritte man da vorangekommen ist, da halten sich jetzt wirklich alle bedeckt. Diese Verabredung, Stillschweigen zu bewahren, da halten sich inzwischen alle dran. Nachdem man ja vorher viel mitgekriegt hat, was aus den Arbeitsgruppen rausgedrungen ist, ist dieser kleinere Kreis von 19 führenden Politikern und Politikerinnen der drei Parteien dann doch so verschwiegen, dass sie nichts direkt sagen. Sie verbreiten weiter Optimismus und gleichzeitig halten sie aber so die Erwartungen so ein bisschen gedämpft, dass es wahrscheinlich mindestens noch ein paar Tage, wenn nicht vielleicht sogar 1-2 Wochen dauern wird.
Wo gibt es denn noch strittige Punkte in diesen Verhandlungen?
Ja, das Thema Finanzen ist natürlich das, an dem alles hängt. Und das ist eben nicht nur konkret die Finanz- und Steuerpolitik, sondern letztendlich alles, was am Ende in diesem Koalitionsvertrag stehen wird. Und die Arbeitsgruppen haben sich da meiner Meinung nach zum Teil ein bisschen leicht gemacht und haben dann, wenn es inhaltlich keinen Streit gab, einfach die Wünsche von Union und SPD nebeneinander aufgeschrieben. Und da kommen ordentliche Milliardensummen zusammen. Friedrich Merz hat das schon kritisiert als Wünsch-dir-was-Haltung in einigen Arbeitsgruppen. Und jetzt sitzen eben die führenden Politiker erstmal in diesen ersten Gesprächen zusammen und gucken, was lässt sich davon denn bezahlen? Irgendwo muss priorisiert werden, irgendwo müssen auch Lieblingsprojekte gestrichen werden. Was das denn am Ende wird, ob die Mütterrente vielleicht doch wieder eingedämpft wird oder ob das Mittagessen, das kostenlos sein soll, nach Willen der SPD in Kitas und Schulen vielleicht wieder gestrichen wird. Also da sind viele kleine Punkte, wo man jetzt sagen muss, ja, hätten wir gerne, aber können wir nicht bezahlen.
Friedrich Merz hatte sich ja gewünscht, dass man bis Ostern dann soweit ist. Geben Sie uns mal noch einen Ausblick. Wie ist der Zeitplan? Wie geht's jetzt weiter?
Also morgen trifft man sich in der CDU-Parteizentrale im Konrad-Adenauer-Haus morgen Abend. Wie man hört, ist auch noch ein zweiter Tag am Dienstag da eingeplant. Dann geht's weiter in der Bayerischen Landesvertretung. Da fühlt sich die CSU als Gastgeberin. Und dann wird man sehen, ob man noch weiterreden muss. Ich bin so ein bisschen hellhörig geworden bei dem, was Alexandra Dobrindt gestern gesagt hat, nämlich, dass man nicht davon ausgehen soll, dass man in 5 Tagen, also in der kommenden Woche, alles aufgelöst habe. Und wenn ich mir dann den Zeitplan angucke, wie es weitergeht, bei der SPD müssen zum Beispiel alle Mitglieder noch über diesen Koalitionsvertrag abstimmen. Dann wird dieser Zeitplan, das bis Ostern zu schaffen, sehr, sehr eng. Und wahrscheinlich wird am Ende dieser Satz, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit, noch öfter zitiert als Rechtfertigung dafür, dass es länger gedauert hat.
Die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD gehen in die heiße Phase. Markus Sambale war das aus unserem Hauptstadtstudio. 2 Tage nach dem Erdbeben in Südostasien ist die Lage weiter unübersichtlich. Die internationale Hilfe ist mittlerweile immerhin angelaufen. Allein in Myanmar geht die Militärjunta mittlerweile von mindestens 1.700 Toten aus. Franziska Amler mit einem Lagebild.
Rettungskräfte aus Myanmar und China bohren sich unermüdlich durch die Trümmer, um verschüttete Opfer zu finden. In diesem Gebäude in Myanmars zweitgrößter Stadt Mandalay sollen mehr als 180 Mönche eine Prüfung abgelegt haben, als die Erde minutenlang bebte. Es ist unklar, wie viele von ihnen entkommen konnten, als die 3 Stockwerke eines Gebäudeteils übereinander stürzten. Ich kann gar nicht beschreiben, wie traurig ich bin und wie ich mich fühle. Mir fehlen die Worte, wenn ich diese Zerstörung sehe. Ich denke, die Überlebenschancen sind gering, besonders jetzt bei dem Geruch der Verwesung, sagte dieser Mönch der Nachrichtenagentur AFP. Er hat sich gemeinsam mit Anhängern des Klosters an der Unglücksstelle versammelt. Die Männer halten sich ihre Roben vor das Gesicht, während sie auf ein klaffendes Loch im Boden blicken. Die Retter haben einen weiteren toten Mönch entdeckt. Doch es gibt auch positive Nachrichten. Mehr als 20 Menschen konnten sie bislang lebend retten. Überall suchen Menschen 2 Tage nach dem Erdbeben fieberhaft nach Überlebenden. Doch die Lage in dem Bürgerkriegsland ist weiter unübersichtlich. Es gibt einfach zu viel Zerstörung und zu wenig Hilfe, schildert dieser Bewohner, der neben den Überresten eines Restaurants in Mandalay steht. Wir haben die Trümmer selbst hochgehoben und die Menschen herausgeholt. Ich habe Opfer und Verletzte gesehen. Ich war nicht hier, als der Einsturz geschah. Wir sind erst danach gekommen, um zu helfen. 7 Menschen seien allein in diesem Restaurant ums Leben gekommen, berichtet der 54-Jährige. Auch wenn er nicht weiß, ob sich noch weitere Menschen unter den Trümmern befinden, wir suchen weiter, sagt er. Internationale Hilfe ist in Myanmar inzwischen angelaufen. Doch der andauernde Bürgerkrieg in dem Land erschwere die Rettung wesentlich, sagt der Geschäftsführer von Save the Children Deutschland, Florian Westphal.
Wir hören ja, dass Krankenhäuser zu wenig Material haben, um Menschen helfen zu können. Aber die zu erreichen wird erschwert durch blockierte Straßen, durch zerstörte Kommunikationsinfrastruktur. Was wir jetzt versuchen, ist wirklich mit lokalen Partnerorganisationen vor Ort zu arbeiten. Die kennen die Menschen, die kennen ihre Bedarfe und haben direkten Zugang zu ihnen.
Auch in Thailands Hauptstadt Bangkok kämpfen die Rettungskräfte gegen die Zeit. Dort ist durch das Erdbeben der Rohbau eines Hochhauses eingestürzt. Noch immer werden Menschen in der Ruine vermisst. Bauarbeiter, die dem Tod entkommen sind, haben sich vor der Baustelle versammelt. Verzweifelt warten sie auf Nachrichten über ihre Freunde und Kollegen, die in den Trümmern und dem Metall eingeschlossen sind. Dieser 22-jährige junge Mann hat überlebt. Er rannte aus dem Gebäude, bevor es in einer riesigen Staubwolke in sich einstürzte. Ich glaube, es wäre besser für mich, wenn ich tot wäre. Am Leben zu sein und meine Freunde tot zu sehen, schmerzt mich mehr.
Franziska Amler berichtete. Ja, und jetzt wollen wir uns noch mal ein bisschen ausführlicher mit der Lage in Myanmar beschäftigen. Dort war ja das Epizentrum dieses Erdbebens. Mein Kollege Dirk Leukroth, der hat heute mit Richard Röver gesprochen. Der ist Myanmar-Experte vom Leibniz-Institut für globale und regionale Studien in Hamburg. Und die erste Frage war, es herrscht ja Bürgerkrieg in Myanmar. Wie wirkt sich das jetzt aus? Es gab ja Berichte, dass die Militärjunta verhindert, dass schnelle Hilfe auch in den Gebieten ankommt, wo die Opposition das Sagen hat.
Davon müssen wir ausgehen. Also es ist ein außergewöhnlicher Fall, insofern als dass das Militär offiziellen Hilferuf erlassen hat. Mhm. Das ist ganz außergewöhnlich. In der Vergangenheit hat das Militär von sowas abgesehen. Und trotzdem ist es so, ist auch in der Vergangenheit, hat das Militär immer wieder humanitäre Hilfe benutzt, um die Opposition abzustrafen, um Gebiete abzustrafen, wo eben besonders starke Opposition gegen die Militärdiktatur war. Und wir müssen davon ausgehen, dass das auch jetzt wieder der Fall sein wird.
Was haben diese 4 Jahre Bürgerkrieg mit dem Land und den Menschen eigentlich gemacht?
Das ist eine ganz schlimme Situation. Also Myanmar steht wirklich an ganz, ganz vielen Stellen, muss man sagen, am Abgrund. Wenn wir jetzt schon von der Situation einfach sprechen, wie sie vor dem Erdbeben war, nur um mal nur so ein paar einordnende Zahlen zu nennen. Mhm. Wir sprechen von einem Land, wo das Militär nur etwas weniger, also Kontrolle nur über etwas weniger als 50% des Landes hat. Auch in den 50%, wo es noch Kontrolle hatte, besonders in Zentralmyanmar, den größeren Städten, Naypyidaw, Yangon, konnte es letztendlich seinen Aufgaben nicht mehr nachkommen. Also es gibt im Land 3,3 Millionen intern Vertriebene, also Menschen, die vor Konflikt im Land fliehen mussten. In der Region, die jetzt am schlimmsten von dem Erdbeben betroffen ist, sind das immer auch noch 1,6 Millionen Menschen, die natürlich auch ganz besonders vulnerabel jetzt sind. Und schon vor dem Erdbeben, die UN hat gesagt, in diesem Jahr rechnen sie damit, dass etwa 14 Millionen Menschen im Land ein sehr, sehr hohes Risiko haben, an Hunger leiden zu müssen. Also das ist eine ganz, ganz gravierende Situation. Und das sind so ein bisschen diese großen Zahlen. Aber es gibt natürlich auch, das passiert natürlich auch, ich sag mal, im Kleineren, auf der lokalen Ebene. Also eben ein ganz wichtiges Beispiel wäre vielleicht, dass sich auch in den letzten Jahren viele Ärzte, viele Menschen aus dem medizinischen Bereich, besonders auch natürlich Medizinstudenten und Studentinnen, den Widerstand angeschlossen haben. Und viele von denen sind jetzt noch inhaftiert oder mussten aus dem Land fliehen. Und natürlich macht sich sowas jetzt in so einer Notsituation auch extrem bemerkbar.
Ein Teil der Opposition, die Junta aktiv bekämpft und auch weiterhin bekämpft, hat eine einseitige Kampfpause jetzt angekündigt für die Zeit der Rettungsarbeiten. Frage an Sie, wird das helfen, irgendwann die verfeindeten Seiten wieder irgendwie an einen Tisch zu bekommen? Ist das möglich?
Ich glaube, es ist nicht eine Situation, wo wir davon ausgehen können, dass die in einer näheren Zeit zusammen an einen Tisch kommen. Es ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, diese Pause einzulegen. Es wird auch wichtig sein, jetzt zu sehen, ob das Militär so etwas auch tut. Wir haben Berichte gehört, wobei das auch in der jetzigen Situation eben sehr, sehr schwierig zu verifizieren ist, dass das Militär wohl noch am Freitag auch Angriffe durchgeführt hat. Und man muss letztendlich auch schauen, natürlich, wie jetzt das Militär wirklich mit diesen Hilfeleistungen, die gestellt werden, auch von internationalen Partnern, umgeht.
Sagt der Myanmar-Experte Richard Röver hier im Interview bei NDR Info. In Istanbul wurde vor 1,5 Wochen der Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu verhaftet. Seitdem kommt die Türkei nicht zur Ruhe. Am Wochenende demonstrierten allein in Istanbul hunderttausende Menschen für die Freilassung des Oppositionspolitikers. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Uwe Lüb gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie ist denn die aktuelle Lage nach diesen Massenprotesten vom Wochenende?
Man muss tatsächlich sagen, sehr ruhig, aber das war auch zu erwarten, weil wir sind ja jetzt im Bayram, das heißt das Zuckerfest, das sind hohe Feiertage, traditionell auch immer mit der Familie verbrachte Feiertage nach dem Ramadan, der Fastenzeit. Und das ist die Zeit der Familie und das war jetzt nicht zu erwarten, dass da gestern, da fing es ja an mit dem letzten Fastenbrechen, dass dann gestern Abend oder in der Nacht auf heute tatsächlich noch irgendwo was passieren würde, wie wir das in den letzten 1,5 Wochen erlebt haben. Also man kann sagen, ruhig und friedlich, aber das kann sich in den kommenden Tagen eher wahrscheinlich zum Ende der kommenden Woche hin nochmal ändern.
Sind denn da schon weitere Demonstrationen geplant?
Ja, die CHP, das ist ja die Partei des abgesetzten und inzwischen auch inhaftierten Oberbürgermeisters İmamoğlu. Die CHP, die will richtig kämpfen und dieses Momentum nutzen und die Proteste am Leben erhalten. Und es gibt jetzt den CHP-Beschluss, dass mittwochs immer in Istanbul eine Kundgebung abgehalten werden soll vor dem Istanbuler Rathaus. Und samstags immer in einer anderen türkischen Stadt. Jetzt wissen wir nur noch nicht, ob das kommende Woche schon losgeht oder erst die Woche drauf. Ich vermute, dass es erst die Woche drauf losgeht, aber wir wissen es tatsächlich nicht, weil jetzt in der ganzen Woche noch Schulferien sind und Präsident Erdogan die öffentlich Bediensteten auch noch mal in einen verlängerten Urlaub nach den Bayram-Feiertagen, die gehen offiziell bis einschließlich Dienstag und er hat dann einfach mal 3 Tage drangehängt. Das heißt also, viel ist im öffentlichen Leben diese Woche nicht los. Deswegen kann ich mir vorstellen, die Proteste gehen erst dann weiter. Und jetzt ist eine Unterschriftenkampagne auch noch gestartet worden. Tatsächlich heute Morgen in Trabzon. Das ist an der Schwarzmeerküste ziemlich weit im Osten, zumindest von Istanbul aus gesehen. Das ist die Geburtsstadt İmamoğlu's und eigentlich ein relativ konservatives Pflaster. Und genau da hat Özgür Özel, der CHP-Vorsitzende, heute eine Unterschriftenkampagne gestartet für Neuwahlen in der Türkei und er möchte mindestens so viele Stimmen zusammensammeln, wie Erdogan bei der letzten Wahl bekommen hat.
Jetzt haben Sie die Proteste in den letzten Tagen ja ausführlich beobachtet für uns. Wer geht denn da auf die Straße? Sind das in erster Linie Oppositionspolitiker? Am Anfang war ja auch viel von Studierenden die Rede. Wie ist da Ihre Beobachtung?
Also definitiv nicht auf die Straße gehen natürlich die Anhänger Erdogans. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als gäbe es die nicht mehr. Auch wenn wir in einer Umfrage gesehen haben, dass es nicht mehr so viele sind, dass die meisten im Land doch eine ganz große, deutliche Mehrheit Verständnis für die Proteste haben. Und nur 27% der Befragten sagen, diese Proteste sind ungerechtfertigt. So, und dann gibt es eben doch viele, die gehen auf die Straße. Ja, das sind zum einen Studierende, junge Menschen, die bangen um das, was sie schon verloren glauben, nämlich ihre eigene Zukunft, die einfach in so einer Perspektivlosigkeit verharren und für sich einfach keine Perspektive entwickeln können in diesem Land, in dieser Erdogan-Türkei. Das ist deren Meinung. Und ansonsten, das haben wir gestern gesehen, da waren nicht unbedingt überwiegend junge Menschen bei dieser Großkundgebung der CHP. Das war schon ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Da war jung und alt, da war wohlhabender und ärmer, da waren Frauen und Männer. Also das war schon wirklich die breite Gesellschaft, die da vertreten war und nicht nur eine besondere Interessengruppe oder eine besondere Altersgruppe.
Und wenn Sie das alles mal zusammennehmen, wohin steuern denn diese Proteste und können Sie Erdogan ernsthaft noch gefährlich werden?
Ich glaube nicht, dass sie ihm gefährlich werden können in dem Sinne, dass er irgendwann keinen anderen Ausweg mehr sieht, als zurückzutreten oder unter dem Druck der Straße, wie man es ja so schön sagt, doch meint, es muss jetzt ganz schnell zu vorgezogenen Neuwahlen kommen. Das glaube ich persönlich nicht, aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass er, je länger die Proteste anhalten, desto mehr riskiert Erdogan, den Zuspruch, den er noch hat in der Bevölkerung, auch noch zu verlieren. Das heißt, das, was er macht und das, was im Land passiert oder eben nicht passiert, da werden die Menschen immer genauer drauf achten und immer genauer drauf schauen. Das heißt also, Erdogan steht gewissermaßen unter verschärfter Beobachtung seiner eigenen Bevölkerung. Das ist, glaube ich, der Effekt, den diese Proteste jetzt schon langsam haben und wenn sie anhalten, zunehmend haben werden.
Uwe Lüb über die anhaltenden Proteste in der Türkei. Gerd Poppe war einer der bedeutendsten Bürgerrechtler der DDR und saß später für die Grünen im Bundestag. Nun ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Er war auch der erste Beauftragte der Bundesregierung für die Menschenrechte. In Berlin würdigten heute Politiker seine Lebensleistung. Gabor Hallas.
Eine mutige, beeindruckende Persönlichkeit, ein Vorkämpfer für Demokratie und Menschenrechte. Mit diesen Worten würdigt Bundespräsident Steinmeier den verstorbenen Bürgerrechtler Gerd Poppe. Poppe sei ein Vordenker und Wegbereiter der friedlichen Revolution gewesen, ein Kämpfer für Demokratie und Menschenrechte. Poppe war schon seit 1968 in der Opposition der DDR aktiv, protestierte zum Beispiel gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Nach der friedlichen Revolution saß er am runden Tisch und arbeitete mit anderen an einer neuen Verfassung für die DDR. Später saß er für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und wurde der erste Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte. Die Grünenspitze würdigte Poppe als Freiheitskämpfer. Unbeirrbar habe er allen Zersetzungsmaßnahmen der Staatssicherheit widerstanden. Die Bundestagsabgeordnete Göring-Eckardt nannte Poppe einen wunderbaren, klugen und immer freundlichen Kämpfer für die Freiheit. Ihre Fraktion und Partei hätten ihm viel zu verdanken.
NDR Info. Sport.
Wir sind beim Sport und da, Hendrik Lückhoff, rückt der Abschied eines Fußball-Weltmeisters jetzt wohl näher.
Thomas Müller, lebende Fußballlegende, steht wohl dicht vor dem Karriereende. Zumindest seine Zeit beim FC Bayern ist wohl so gut wie vorbei. Der Verein will dem 35-jährigen Müller keinen neuen Vertrag mehr für die nächste Saison geben. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Das Ende einer Ära im deutschen Fußball, aber vor allem beim FC Bayern, steht also bevor. Mehr von Jörg Tegelhütter.
Die Bayern-Legende muss wohl gehen. Nach Informationen des Kicker hat Sportvorstand Eberl dem 35-jährigen Müller schon vor 2 Wochen signalisiert, dass der am Saisonende auslaufende Vertrag nicht verlängert wird. Den gerade mal 8 Startelf-Einsätzen steht ein zweistelliges Millionengehalt gegenüber. Und auch die Bayern müssen sparen. Klar ist aber auch, der Rekordmeister will den Rekordspieler, der in 17 Jahren unglaubliche 742 Pflichtspiele für die Bayern absolvierte, im Verein halten. In welcher Funktion hängt auch davon ab, ob und wo Müller seine Karriere fortsetzt.
Denkbar ist zum Beispiel noch ein letztes Engagement in den USA. Jetzt zum aktuellen Geschehen in der Fußball-Bundesliga. In der letzten Partie des 27. Spieltags empfängt Borussia Dortmund gerade den FSV Mainz. Die Dortmunder müssen unbedingt gegen den aktuellen Tabellenvierten gewinnen, wenn sie noch eine Chance auf einen Champions-League-Platz haben wollen. Eine gute Stunde ist gespielt und die Dortmunder führen mit 2:0. Im ersten Sonntagsspiel hat Union Berlin einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf eingefahren. Die Hauptstädter gewannen mit 2:1 beim SC Freiburg. Ann-Kathrin Rose war dabei.
Während die mitgereisten Fans von Union Berlin tanzten und feierten, herrschte im Freiburger Block Stille. Dabei war der Sportclub in der 29. Minute durch Höhler in Führung gegangen. Khedira aber glich nur 100 Sekunden später aus zum 1:1 zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel brachte Ilic die Gäste in der 48. Minute in Führung. Union verteidigte von nun an konsequent und souverän und brachte den SC und seine Offensivbemühungen damit an den Rand der Verzweiflung.
Und mit dem Sieg hat Union jetzt 8 Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Und noch diese Meldung aus der Fußball-Bundesliga. RB Leipzig hat sich heute von Trainer Marco Rose getrennt. Nach der 0:1 Niederlage in Gladbach gestern ist Leipzig nur noch Tabellensechster. Das Ziel Champions-League-Platz ist in Gefahr. Für Rose übernimmt interimsmäßig bis Saisonende Scholt Löw. Bisher war er Chef der Fußballentwicklung bei RB und vorher auch schon mehrere Jahre Co-Trainer in Leipzig und bei anderen Clubs. In der zweiten Liga hat Eintracht Braunschweig einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst. Das Kellerduell beim direkten Konkurrenten Preußen Münster endete 1:1. Dabei führte die Eintracht schon nach nicht mal 10 Sekunden, aber schon in der 4. Minute fiel der Ausgleich. Braunschweigs Trainer Daniel Scherning bewertete das Spiel hinterher so.
Ich glaube, wir haben unser Minimalziel hier heute erreicht, haben einen Punkt mitgenommen. Geht auch in Ordnung so, leistungsgerecht. Erste Halbzeit geht an Münster mit den klaren Möglichkeiten. Zweite Halbzeit dann aufgrund 3-4 richtig guter Chancen, glaube ich, an uns. Und so ist es leistungsgerecht.
Die Eintracht steht weiter auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Außerdem hat der Tabellenletzte Regensburg mit 2:1 gegen Nürnberg gewonnen und Fürth und Schalke trennten sich 3:3. In der Handball-Bundesliga hat der HSV Hamburg bei Tabellenführer Füchse Berlin mit 35:40 verloren und steht weiter auf Platz 10. Und wir enden mit einem neuen Weltrekord. Den gab es heute beim Skifliegen. Auf der riesigen Schanze in Planica in Slowenien flog Lokalmatador Domen Preutz 254,5 Meter. Soweit wie kein Skispringer in der Geschichte vor ihm. Für den Sieg beim letzten Weltcup der Saison reichte es trotzdem nicht, denn sein Landsmann Ante Lanišek war in beiden Sprüngen zusammengerechnet besser. Starker Dritter wurde der Deutsche Andreas Wellinger.
Der Sport mit Henrik Lückhoff. Und jetzt feiern wir in den Themen des Tages noch einen Geburtstag. Nur wenige haben die Rockmusik so geprägt wie Eric Clapton. Rund 280 Millionen Alben hat er mit seinen Bands, aber auch als Solokünstler verkauft. Heute wird der Brite 80 Jahre alt. Gabi Biesinger.
Eins seiner berühmtesten Lieder ist ein einziger Hilfeschrei. Mit Layla schreibt sich Eric Clapton 1970 die Verzweiflung einer unglücklichen Liebe von der Seele. Verliebt ausgerechnet in Patti Boyd, die Frau von George Harrison, einem seiner besten Freunde. Gerade mal Mitte 20 ist Eric Clapton damals und hat schon eine erstaunliche Karriere hinter sich bei den Yardbirds, mit den Bluesbreakers und mit seiner eigenen Supergroup Cream. Mr. Slowhand bekommt seine erste Gitarre mit 13. Ein billiges Stück, erzählt er einmal. Und jeder, der schon mal eine billige Gitarre gespielt hat, weiß, das tut weh.
It was a very cheap guitar. And most cheap guitars is that they hurt. It sounded nice.
Es klang ganz gut, aber es war so harte Arbeit, dass ich bald wieder aufgegeben habe. Ich habe mit 13 angefangen und mit 13,5 wieder aufgehört.
Gave up when I'm 13.5.
Neben den Triumphen auf der Bühne begleiten Clapton über Jahrzehnte die Tragödien im Privaten. Alkohol und Drogen zerstören viele Jahre seines Lebens. Irgendwann heiratet er dann zwar doch Patti Boyd, aber die Ehe geht in die Brüche. 1991 stürzt sein 4 Jahre alter Sohn Connor aus dem 53. Stockwerk eines Hochhauses in New York. Clapton widmet ihm eine seiner schönsten Balladen, Tears in Heaven. Did you know? Später heiratet Clapton eine wesentlich jüngere Amerikanerin, mit der er 3 Töchter hat. Trost gefunden hat er am Ende auch immer wieder im Blues. Da liege so eine Ernsthaftigkeit drin, sagt er. Alles andere sei doch irgendwie lächerliches Zeug. Der Blues sei todernst.
There was a seriousness about it. All the everything else was novelty and sort of glitchy kind of weird stuff. And that was dead serious.
Für Kontroversen sorgt während der Covid-19-Pandemie seine Kritik an staatlichen Corona-Maßnahmen, die er mit Sklaverei vergleicht. Er wolle nicht nur vor Geimpften spielen, sagt er damals.
I can't play to people that only have vaccine passports.
Auch auf seinem jüngsten Album Meanwhile, das im vergangenen Herbst erschien, wettert Clapton weiter gegen die Corona-Politik. Das kostete ihn Freundschaften, doch sein Erfolg hält an. Schon vor 10 Jahren, zu seinem 70. Geburtstag, erklärte Clapton in einem Interview, dass er ja nun nicht mehr der Jüngste sei.
Ich meine, ich werde taub, ich habe einen Tinnitus. Ich hoffe, dass die Leute überhaupt noch zu Konzerten kommen und sei es, weil ich eine Kuriosität bin. Ich finde es ja selbst unglaublich, dass ich immer noch da bin.
It's amazing to myself that I'm still here.
Gerade weil er körperlich abbaut, will er wohl noch so viel Musik wie möglich machen. Und tourt auch mit 80 in den kommenden Monaten durch Japan, Großbritannien, Italien, Frankreich und die USA. Er füllt noch immer die großen Hallen. Denn er könne auch im hohen Alter immer noch so gefühlvoll und leidenschaftlich spielen wie früher, sagt Eric Clapton von sich.
I believe I can still play with the same amount of emotion and feeling and expression that I've always set out to do.
Applaus für Eric Clapton zum 80. Geburtstag. Und damit enden sie unsere Themen des Tages. Vielen Dank für das Interesse. Im Studio verabschiedet sich Jan Oppel.